Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Und kein Lesewurm ist denkbar ohne die findigen Finger eines Menschen in der Technik. Danke, Ernst Wissmann, für alles, was du regelst. Herzlich willkommen in einer doch etwas verspäteten September-Ausgabe des Lesewurms, eurer Lieblingskultur-, Bücher- und Musiksendung mit dem Münster-Touch. Wir haben Platz gemacht für ein paar Sondersendungen zur Kommunalwahl Ende September und haben uns bereitwillig in den Oktober beamen lassen. Fun Fact dabei, kommenden Samstag, 11. Oktober, ist dann wieder normale Lesewurmzeit. Samstag ab 20.04 Uhr. Also herzlich willkommen beim Lesewurm und herzlichen Glückwunsch. Es ist an der Zeit, Luftschlangen und Kuchen bereitzustellen. Wir feiern Geburtstag. Gleich zwei am Stück. Beginnen wir mit Ralf König. Herzlichen Glückwunsch. Er ist in diesem Jahr 65 Jahre alt geworden. Der Comiczeichner aus Ostwestfalen hat uns so wunderbare Paare näher gebracht wie Konrad und Paul, ein schwules Pärchen. Ja, auch Ralf König ist homosexuell und er weiß, mit queeren Themen umzugehen, was 50 gezeichnete Bücher in 40 Jahren seines Schaffens eindrucksvoll bezeugen. Es war allein schon eine Ehrenbezeugung, ihn eine Ehrenbezeugung an Lucky Luke zeichnen zu lassen. Ralf König hat in der Hommage-Reihe den einsamen Cowboy durch den schwulen Wilden Westen reiten lassen, ganz im Stil des seinerzeit breit wahrgenommenen Western-Films Brokeback Mountain. Ralf König hat nun selbst ein Ehrenmal bekommen, es heißt Pflaumensturz und Sahneschnitten und ist im Egmont Comic Collection Verlag erschienen. Es ist ein fast 200 Seiten dickes Hardcover-Buch, das auch etliche Seiten lang Ralf König im Gespräch mit dem Comic-Experten und Journalisten Alex Jakubowski zu Wort kommen lässt. Hinzu kommen viele bislang unveröffentlichte Comics des Altmeisters. Im Interview verrät er zum Beispiel, dass die Verleger durchaus einverstanden waren, für Lucky Luke ein schwules Setting zu erfinden. Lucky selbst aber durfte nicht homosexuell erscheinen, rauchen durfte er übrigens auch nicht. Und lustig ist, dass Ralf König auch mal verwechselt wird. Das ist auch der mit dem kleinen Arschloch, ne? Nee, ist er nicht. Das ist Walter Mörs. König trägt's mit Fassung. Beide schicken sich bis heute übrigens ihre neuen Comics gegenseitig immer zu. Ralf König ist aber der mit der bewegte Mann. Ein Comic, der es als Film in die Kinos und dann auch ins Fernsehen schaffte und der dem Erfinder ein dickeres Konto bescherte, zumindest so lange, bis Ralf sich in einen smarten Brasilianer verguckte und mit ihm viel in die Sonne düste. Tolle Geschichten aus seiner Feder und seinem Leben bietet Ralf König und Alex Jakubowski, Pflaumensturz und Sahneschnitten, erschienen in der Egmont Comic Collection. Und dann feiern wir schnell auch noch Geburtstag Nummer 2, gemeinsam mit dem Hot Jazz Club in Münster. Herzlichen Glückwunsch zu einem Vierteljahrhundert. Der Schuppen im Tiefparterre am Hafen existiert seit Mai 2000. Das feiert der Laden ab dem 20. Oktober mit einigen Bands, die unter der Flagge Jubiläumskonzert musizieren und auch mit Kleinkunst. Was haben wir da? Bill Evans und Vans Band All Stars featuring Dave Weckel am 20. Oktober. Wallace Bird am 21. Lauren Henderson am 23. Malacca Hostel am 24. Shakatak am 25. Das Placebo Impro Theater mit einem Auftritt am 26. Henrik Freischlader am 28. Comedian David Kebekus am 29. Escorzo am 30. und zum Abschluss die Romeos und Home to Paris mit einem Ska, Reggae, Pop, Rock, Potpourri Made in Münster am 31. Oktober. Puh, feiern will gelernt sein. Ausdauer ist nötig. Alles im Hot Jazz Club am Hafen. Und wir schunkeln uns schon einmal ein hier im Lesewurm mit den Romeos aus Münster und ihrem Song Don't Make Me Go. Ihr hört den Lesewurm mit Neuem aus Buchwelt, Musik und Kultur. Wenn ich eingangs sagte, diese Kultursendung habe ihren Platz im September für Sendungen zur Kommunalwahl freigemacht, so war das eine gute und richtige Entscheidung. Gut und richtig im Sinne der Demokratie war es meiner Meinung nach auch in Münster die Rechtsextremen klein zu halten. Münster bleibt stabil und ist dabei in mancher Hinsicht eine Ausnahme. Wir dürfen uns daher nicht vormachen, dass der Stresstest für die Demokratie insgesamt gewonnen sei.
Siehe die USA, in der Trump die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt und an den demokratischen Institutionen sägt. Alles im Dienste einer Pseudo-Meinungsfreiheit, die Republikaner gerne für sich reklamieren, um sie anderen zu nehmen. Was das mit uns und der AfD in Deutschland zu tun hat, das liegt meiner Ansicht nach auf der Hand. Es liegt so auf der Hand wie das Buch einer Frau, das ich gerade in Händen halte. Eine Frau, die aus der Nähe von Osnabrück stammt und nun Anfang 30 ist. Leonie Plahr heißt sie. Sie ist Historikerin und Aktivistin, online auch als Frau Löwenherz bekannt. Und sie ist Autorin von Meine Familie, die AfD und ich, wie Rechtsextremismus uns entzweit und wie wir dagegen halten, erscheint bei Goldmann. Um zur Streiterin für die Demokratie zu werden, musste sie einen kleinen Umweg gehen, denn als 19-Jährige noch hatte sie sich vom Eifer der Familie beeinflussen und als Parteimitglied bei der AfD registrieren lassen. Kurz und verzeihlich, das ist Vergangenheit, ihre Gegenwart, ich sagte es, sie ist politische Aktivistin und Historikerin und sie bezeichnet sich als quer, hat nach Phasen der Bisexualität sich für das Leben und die Liebe mit Frauen entschieden. Und sie hat es in ihrer zunehmend AfD-freundlicheren Familie irgendwann nicht mehr ausgehalten. Während sie als Teenagerin durch ihre jungen Jahre der persönlichen Orientierung ging, öffnete die Familie sich immer mehr den Parolen und Positionen der AfD. Die Corona-Pandemie schließlich mit ihren Herausforderungen für uns alle machte die Eltern und Anverwandten auch noch empfänglich für Verschwörungstheorien und immer mehr menschenfeindliche Standpunkte. Geeint sieht Leonie Plahr diese Menschen durch ihre als Meinung getarnten Vorurteile über Menschen mit Migrationsgeschichte, über Feminismus und über die vermeintlich böse grüne Partei. Woran sie sich festhalten, das seien Lügen, Ideologie und Vorurteile. Und sie klammerten sich fest an etwas wie emotionaler Wahrheit, also an Bauchgefühle, die für Argumente und Fakten nur schwer empfänglich sind. Deradikalisierung sei bei solchen Leuten geboten, aber das verlangt Gruppenarbeit, sagt Leonie Plahr. Allein dagegen bist du verloren. Im Sommer 2022 beendet sie das Verhältnis zu ihrem Vater, den sie bloß noch Erzeuger nennt. Warum? Die AfD vertrete angeblich seine finanziellen Interessen am besten, erklärt er ihr. Am Ende einer längeren Diskussion über die Standpunkte und Forderungen der AfD. Leonie hatte ihn damit konfrontiert, dass kein geringer Teil der AfD und deren Wählerschaft Menschen, Aktivistinnen, Queere wie sie am liebsten tot sehen. Was also kann da noch jemanden verleiten, diese Partei, diese Menschen zu wählen, wenn sie selbst der eigenen Tochter zu Leibe rücken würden? Die Sorge ums liebe Geld. Leonie sagt es ihrem Vater direkt. Das heißt, du würdest für deine finanziellen Interessen über Leichen gehen und im Zweifel sogar über meine. In diesem Moment bricht sie mit dem Vater endgültig und mit der familiären Umgebung und verlässt die elterliche Wohnung, vermutlich für immer. Sie sieht darin kein Patentrezept, also Menschen komplett aufzugeben. Dafür hat sie zu lange selbst versucht, mit ihrer Familie im Gespräch zu bleiben. Sie sagt aber, die Energie sei womöglich woanders besser investiert, in Aufklärung, in Prävention, in Jugendarbeit oder in der aktiven Mitgliedschaft in einer demokratischen Partei. Sie sagt wörtlich, wir schulden es den Verletzbarsten in unserer Gesellschaft, den Kampf gegen den Rechtsextremismus weiterzuführen. Denn viele können es sich nicht aussuchen, sich aus einem diskriminierenden Umfeld zurückzuziehen. Leonie Plahr empfiehlt in unvermeidlichen Interviews, den führenden Köpfen der AfD inhaltliche Fragen zu stellen, auf die sie in der Regel keine Antwort haben. Beziehungsweise den Fragen, denen sie ausweichen, um ihre Narrative von Genderzwang, Wahlfälschung oder Islamisierung der Gesellschaft unterzubringen. Damit wäre auch die Taktik vieler AfDler umgekehrt, die nämlich mit teils absurden Detailfragen ablenken wollen und damit auch den Versuch unternehmen, den Gesprächspartnerinnen und Partnern fehlendes Wissen in wichtigen Themengebieten zu unterstellen. Keine Plattform zu bieten, das sei eigentlich besser. Sie inhaltlich zu stellen, helfe aber andererseits zu verhindern, dass eine Lüge zur Wahrheit in den Köpfen des Publikums werde. Was kann im Privaten funktionieren? Nun, nach den Ängsten der AfD-Wählenden zu fragen, empfiehlt sie. Warum soll dies oder jenes eine Gefahr für jemanden sein? Leonie Plah gibt zu bedenken, dass diese Taktik aber vermutlich nur bei jenen Leuten helfe, die auf der Kippe stehen, also die nach rechts zu kippen drohen. Wer bereits gefestigt zum AfD-Kreis zählt, der sei vermutlich für derlei Ansprache verloren. Leonie Plah greift in ihrem Buch immer wieder beliebte Aussagen von AfD-Anhängerinnen und Anhängern auf, etwa, dass man doch noch etwas sagen dürfe oder man sich die Meinung nicht nehmen lasse. Angriffe auf die Menschlichkeit anderer, erwidert Leonie Plah, seien aber keine Meinungen, die man doch bitte stehen lassen möge. Sie widerspricht dieser Menschenfeindlichkeit deutlich, auch auf die Gefahr hin, dadurch die eigene Familie zu verlieren. Leonie Plah beschließt ihr Buch damit, dass der dauerhafte Ausstieg aus dem Extremismus wohl nur freiwillig funktioniere. Dass sie ihrer Familie dabei helfen könnte, glaubt sie nicht mehr. Außerdem würde dies bedeuten, dass sie ihre eigene Sicherheit als lesbische Frau aufgeben müsse. Hier müssten vielmehr Verbündete als Puffer ansetzen, also Vertreterinnen und Vertreter weniger marginalisierter Gruppen. Das Buch, schließt sie, sei keine Anleitung, wie der Rechtsextremismus zu besiegen ist. Es habe daher kein Happy End. Sie empfiehlt allerdings, den Mut zur Zuversicht gegen Entwicklungen anzukämpfen, im Sportverein, in Gewerkschaften oder demokratischen Parteien. Bis aber die Gefahr für die Demokratie und das Leben marginalisierter Menschen gebannt ist, würden wohl noch etliche Familien an der erstarkenden AfD zerschellen. Leonie Plah, Meine Familie, die AfD und ich, erschienen im Goldmann Verlag. Und zum politischen Buch passt auch die nächste Musik, die uns in die Zeit des erstarkenden Nationalsozialismus in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts führt. Häufig im Lesewurm besprochen ist die 30er Jahre Krimireihe von Volker Kutscher um den Kriminalkommissar Gerion Rath und seine Partnerin Charlie, verfilmt als Serie Babylon Berlin. Die Musik zur Reihe ist vielen im Ohr, zuletzt komponiert von Eckhard Runge und Jacques Amont. Und auf deren neuen Album Opium ist aus der Babylon Berlin Suite auch das überaus bekannte und auch von Max Raabe gesungene Stück Ein Tag wie Gold zu finden. Und das hören wir jetzt in der Instrumentalfassung des Cellisten Runge und des Pianisten Amont vom Album Opium, das bei Berlin Classics erscheint. Wer will, am 6. Oktober, also morgen am Montagabend, spielen die beiden im kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie. Und nun gibt's vom Lesewurm ein ausgeklügeltes Rezept für einen etwas anderen Weltkriegsroman. Was sind die Zutaten? Einmal eine spanische Buchhändlerin, Elena. Sie ist Witwe und lebt in der Bucht vor Gibraltar. Gibraltar, wissen wir, ist bis heute eine Exklave des Vereinigten Königreichs, an der Meerenge zwischen Europa und Afrika, umrahmt von spanischem Territorium. Die weiteren Zutaten sind italienische Soldaten, die undercover an der spanischen Küste einem riskanten Auftrag nachgehen, und dazu die Gegenseite, das englische Militär. Es ist das Jahr 1942. Spanien ist zwar nicht mit England im Krieg, das faschistische Franco-Regime sympathisiert allerdings mit Nazi-Deutschland. Deswegen ist die Lage rund um Gibraltar brenzlig. Gibraltars Hafen ist Anlaufstelle für allerlei britische Kriegs- und Versorgungsschiffe, und auf die haben es die Italiener abgesehen, die sehr wohl noch gegen die Alliierten Krieg führen. Sie planen Attentate auf die im Hafen liegenden Schiffe, obwohl der Bereich hoch gesichert ist. Unbeteiligte ist die spanische Bibliothekarin Elena eigentlich, denn sie ist auf eine Art ein Kriegsopfer. Ihr Gatte ist vor einigen Monaten ums Leben gekommen, obwohl Zivilist, weil ein Angriff auf einen anderswo gelegenen Hafen irrtümlicherweise sein Schiff getroffen hatte. Ein Kollateralschaden würde man das wohl nennen. Die Kriegswitwe findet eines Tages einen Taucher bewusstlos am Strand in der Nähe ihres etwas abseits gelegenen Küstenhauses von Algeciras. Sie schleppt diesen Mann zu sich, päppelt ihn etwas auf und ruft eine Telefonnummer an, die er ihr mit schwacher Stimme ins Ohr flüstert. Daraufhin holen Männer ihn ab, ohne die Frau aufzuklären. Dieses Ereignis ist Elenas Einfallstor in den Krieg, denn der Gerettete entpuppt sich als einer jener italienischen Kampfschwimmer, die mit fahrbaren Torpedos nachts die Himmelfahrtskommandos unternehmen. Die Geschichte basiert auf wahren Gegebenheiten, solange es um die Undercover-Aktionen der Italiener in Spanien und Gibraltar geht. Der Roman erzählt uns darüber hinaus auch eine sich zart entwickelnde Liebesgeschichte zwischen der Spanierin und ihrem Fundstück vom Strand. Die Entwicklung ist aus italienischer Sicht hochgefährlich, weil überall Spione lauern und die Verschwiegenheit, Integrität der Frau keinesfalls gesichert ist. Schließlich entscheidet Elena sich bei ihren regelmäßigen Besuchen in einem Buchladen in Gibraltars Innenstadt für die Italiener den Hafen auszukundschaften, also wo welche Schiffe liegen. Das treibt die Spannung in diesem Kriegs- und Spionageroman auf die Spitze. Die große Kunst des spanischen Autors Arturo Pérez Reverte ist, sich aus Schwarz-Weiß-Malerei herauszuhalten. Alle Seiten des Krieges zeigt er von der guten und weniger guten Seite. Und weil die Kampfschwimmer der Italiener eine besondere Einheit waren, stellt er ihren Einsatz unter Wasser entsprechend heraus. Das ist dann Nervenkitzel, intensiv, aber keine Heldenmalerei. Eine klare Leseempfehlung des Lesewurms für den Herbst. Arturo Pérez Reverte, der Italiener, erscheint im Folio Verlag. Und nun kommt nach dem harten Thema harte Musik. Neuntes Album, kräftiger Metal, süße Melodien, also eine bunte Tüte Hardrock. Das ist Sparsanza aus Karlstad in Schweden. Frisch ist das Album From Dust to Darkness heraus, und daraus hören wir das Stück, das in deutscher Übersetzung so viel bedeutet wie böser Darmausgang, Bad Motherfucker.
Motherfucker, I am. How do I suffer? Because I don't.
Willkommen zurück. Ihr hört den Lesewurm und begleitet nun eine Frau auf dem Weg an die Macht. Frau und Macht, das ist auch in heutiger Zeit trotz Kanzlerin Merkel und Außenministerin Baerbock immer noch keine Selbstverständlichkeit. Die Autorin Heike Specht erzählt uns dies weitgehend aus weiblicher Perspektive in ihrem gerade erschienenen Roman »Die Frau der Stunde«, verlegt von Drömer. Specht ist Ex-Verlagslektorin mit Doktortitel und sie hat sich für ihr Thema eine längst vergangene Zeit ausgewählt. Wir gehen mit ihr etwa 50 Jahre zurück. Ende der 70er Jahre ist der Politbetrieb in Westdeutschland weitgehend männerdominiert. Wir erleben eine bröckelnde Koalition aus SPD und FDP, die es damals in der Vor-Kohl-Ära wirklich gab. Heike Specht tauscht aber sonst hemmungslos die Handelnden gegen fiktive Charaktere aus. Und so erleben wir, dass der Außenminister und Parteichef der Liberalen das Auswärtige Amt räumen muss, weil er nämlich einer Affäre zu einem Posten verholfen hatte. Dieser Fehltritt des Verheirateten ist die Chance für Katharina Cornelius. Sie ist in der FDP im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und somit eine bedeutende Parlamentarierin, aber eigentlich nicht für höhere Weihen vorgesehen. Der skandalumwitterte Parteichef dient ihr allerdings seinen Posten an. Und auf einmal ist sie Außenministerin und Vizekanzlerin. Und das passt natürlich vielen Männern nicht, die mit einer Single-Frau an der Spitze hadern. Wer jetzt glaubt, wir bekommen in dem Roman einen lupenreinen Intrigantenstadel präsentiert, ein Hauen und Stechen in der Politik und um die Macht bloß mit einer Frau im Zentrum, der liegt nicht ganz richtig. Der Roman konzentriert sich nicht allein auf eine Innenschau des Betriebs in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Ränkespiele bekommen wir zwar durchaus serviert, aber sie stehen neben anderen Handlungssträngen. Denn zusätzlich zu Katharina Cornelius sind zwei andere Frauen ebenfalls wichtig. Zu wichtig. Es sind ihre Freundinnen aus Internatszeiten. Da ist einmal Susanne, eine belgische Journalistin, und Azadeh, eine iranischstämmige Dokumentarfilmerin. Und besonders Azadeh kommt im Verlauf eine besondere Rolle zu, denn das mit harter, brutaler Hand regierende persische Schah-Regime steht mit dem Rücken zur Wand. Ayatollah Khomeini ist in Paris und wartet den Umsturz ab, um in Iran den Gottesstaat ausrufen zu können. Auch das ist historisch verbrieft. Die Idealistin Azadeh glaubt nun durchaus an die Revolution, aber an eine, die das Unrecht tilgt, das durch den Schah hereingebrochen war, und an eine Revolution, die Iran neue Freiheiten bringt. Sie fliegt dafür ständig zwischen Europa und Iran hin und her, um im entscheidenden Moment in ihrer alten Heimat zu sein, an der Seite der demonstrierenden Frauen. Susanne begleitet sie schließlich, die Journalistin, um in ihrem Blatt die für die Freiheit eintretenden Frauen zu beschreiben. Und dies alles bekommt die Außenministerin und Vizekanzlerin nur aus der Ferne mit, weil sie gerade in Mittelamerika ihre erste längere Auslandsreise unternimmt. Für Katharina selbst spitzen sich auf der anderen Seite die Ereignisse ebenfalls zu, denn in der FDP drängen die alten Männer zurück an die Macht. Sie planen gerade den Ausstieg aus der alten Koalition und den Schwenk zu den Konservativen, und das soll alles ohne Katharina erfolgen, die offenbar nur als Lückenbüßerin gedacht war. Alles in allem ist es ein spannend zu lesender Roman über kämpferische Frauen, der eigentlich die Frauen der Stunde heißen müsste. Heike Specht lässt uns mit der Frage zurück, welche Relevanz der Roman für uns heute noch hat. Frauen in der Politik als Spielball von Männern oder das Aufbegehren von Frauen gegen fehlende Gleichberechtigung und gegen schreiendes Unrecht, das sind alles wichtige Themen, die eine weibliche Perspektive dringend erfordern. Die ausgehenden 70er Jahre dafür zu wählen, ist dabei ein interessanter, auch ein gewagter Kniff. Denn es ist ein Kniff, der auch Patina angesetzt hat, weil wir inzwischen ja Angela Merkels Durchsetzungsfähigkeit gegen Alphatiere wie Helmut Kohl, Friedrich Merz und auch Gerhard Schröder erleben konnten. Die Stärke des Romans sehe ich daher eher in dem Zusammenspiel der drei Frauen und in ihren unterschiedlichen und gemeinsamen Geschichten. Heike Specht, die Frau der Stunde, erscheint bei Drömer. Und damit wechseln wir hinüber an die schöne blaue Donau. Was sich an Musikstilen alles verweben lässt, hören wir jetzt. Rumgewerkelt hat hier der englische Trompeter, Pianist, Arrangeur und Komponist Peter J. Lawrence. Er schickt an der schönen blauen Donau in dem Stück The Danube Blues auf eine Reise durch Ragtime, durch Swing und Samba. Und das Ganze ist zu hören auf German Brass, A Tribute to Johann Strauss, was wiederum bei Berlin Classics erscheint. Und dieses Album ist sozusagen ein bläsernes Denkmal Brass für den Komponisten, der am 25. Oktober vor 200 Jahren in der Nähe von Wien auf die Welt kam. Der Lesewurm ist zurück und auch das Münsterland-Festival mit einem guten Monat voller Programm in unserer Region. Und alles dreht sich in diesem Jahr um das Gastland Spanien. Mit viel Musik, mit Kunst und auch thematischen Ausflügen. schauen wir auf einige Veranstaltungen in Münster. La Chaussee kommt am Mittwoch, 8. Oktober, um 20 Uhr in den Kulturbahnhof Hiltrup. Sie ist Sängerin und Tänzerin und interpretiert den Flamenco auf ganz besondere Weise. Das Ganze gemeinsam mit Luis Gallo an der Gitarre. Traditionelle Lieder aus Katalonien, Argentinien und der Schweiz mit Jazz-Elementen bietet das Lucia Fumero Trio am Mittwoch, 15. Oktober ab 20 Uhr in der B-Side am Hafen in Münster. Und das Trio bietet Gesang zu Klavier, Kontrabass und Schlagzeug. Und dann gibt es eine interessante Diskussion zum Spanienbild in Deutschland. Die Diskussion trägt den Titel Mythos Spanien, Sonne, Strand und Picasso. Es sprechen miteinander Ursula Hennigfeld. Sie ist Professorin für romanistische Literatur und Kulturwissenschaft an der Uni Düsseldorf. Sebastian Steinbach, Leiter des Museums Abtei Liesborn. Jakob Strobel y Serra, Reisejournalist der FAZ und Autor. Sowie Christian von Tschiltschke, Professor für romanische Philologie mit dem Schwerpunkt spanische Literaturwissenschaft an der Uni Münster. Die Diskussion gibt es am Dienstag, 28. Oktober ab 19.30 Uhr im LWL-Museum am Domplatz und alle Info über das Münsterland-Festival im Netz unter münsterland.com. Und passend zum Festival spielt der Lesewurm nun einen Mann, der jüngst bereits Münster beim traditionellen Jazzfestival verzaubert hatte. Es ist Daniel Garcia, der am 11. Oktober zunächst in Ahaus und dann am 12. Oktober in Nordkirchen zu erleben ist, mal im Trio, mal als Duo. Und wir hören nun vom Daniel Garcia Trio den Song You and Me vom Album Wonderland und die Stimme gehört dazu Nummer 4 im Bunde Lau Noah.
See, can you see, it's the world that you and me built around. Look, there's no far we can reach to the silver side of peaks. Don't be shy, oh follow me. Here, can you hear? It's the sound of a thousand birds crying out tears to the ground. Close to the place where rainbows kiss the earth. Follow me, let's go there. Follow me, let's go there. Let's go
Zurück beim Lesewurm, der euch mitnimmt ins ausgehende 18. Jahrhundert. Johannes Gottstein fühlt sich in Europa nicht mehr zu Hause. Als junger Pfarrer mit sehr liberalen und progressiven Ansichten wird ihm sein Kloster in Deutschland zu eng. Mehr noch, die Kirche schließt ihn aus. Er darf sich somit als Verfolgter fühlen und ist doch ganz woanders willkommen, in den Vereinigten Staaten von Amerika, die 1796 gerade 20 Jahre jung sind und ihrerseits noch gut 60 Jahre vom blutigen Bürgerkrieg entfernt. Die USA wollen sich erst noch von der Ostküste bis an den Pazifik ausdehnen, kriegerisch das, unter Missachtung der dort lebenden Indigenen und der Menschen Mexikos. Der Freigeist Gottstein, in den Staaten simplerweise John Stone genannt, freut sich über die neue, vermeintlich frische Luft. Allerdings setzen alsbald Atembeschwerden ein, denn auch dort sieht er diskriminierte Bevölkerungsgruppen, Gewalt und das Recht des Stärkeren. All dies erlebt er während einer Expedition, für die der neureiche Idealist Oliver Hancock ihn über den großen Teich geholt hat. Es geht nach Westen, der noch nicht Teil der neuen Welt ist, über den Mississippi hinaus. Und damit bewegen wir uns in Nussbaum-Eders Roman »Das Herz von allem«, im Bereich historischer Ereignisse, denn zwischen 1804 und 1806 gab es die Lewis and Clark Expedition. Präsident Thomas Jefferson hatte damals Geld spendiert, um etwa ein Dutzend Männer die Gegend bis zum Pazifik erkunden zu lassen, für eine spätere Landnahme. Ein Ziel der Gruppe ist es dabei, im Gebiet der Lakota das American Incognitum, in der Unterwelt eines verborgenen Tals zu finden. Dieses Tier zählt zu den Mammuts und hatte insofern eine Bedeutung, als dass es den Entdeckergeist der Neuamerikaner regelrecht befeuerte. Das Tier war so etwas wie der heilige Gral der jungen Nation, etwas, das sinn- und identitätsstiftend sein sollte. Und dieses Inkognitum, das unbekannte Urwesen, durfte auf keinen Fall ausgestorben sein. Und da wären wir bei einem der Probleme. Es handelte sich natürlich längst um eine ausgestorbene Gattung, von der nur Skelette und Stoßzähne aufzufinden waren. Das wiederum passte nicht ins Bild gewisser Kirchen, die ein Aussterben grundsätzlich für unmöglich hielten, für ketzerisch gar. Es passt einfach nicht ins Bild von God's Own Country, als dass die Auswanderer und ihre Nachkommen in den USA sich ansahen. Für ketzerisch gehalten wurden derlei wissenschaftliche Erkenntnisse, weil es die göttliche Kraft, alles in Ordnung zu halten, alles unveränderbar an seinem Platz zu halten, in Frage stellte. Ergebnis: Wenn Tiere aussterben können, das ist der Skandal, könnte das ja auch Menschen passieren. Die Expedition nun bringt viele Gewissheiten an ihre Grenzen und verlangt der Gruppe viel ab, bis hinein in den Tod. Insgesamt ist es ein tiefgründiger Abenteuerroman par excellence. Und wer will, kann die Einstellung der Handelnden gut mit den USA der Jetztzeit vergleichen, um der Frage nachzuspüren, wie weit der Mensch gehen darf. Christoph Nussbaum-Eder, Das Herz von allem, erscheint bei Rowohlt. Und nun ist es an der Zeit, sich für eine knappe Woche zu verabschieden. Dank sei Ernst Wissmann in der Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Volker Stephan. Bis zum Samstag, 11. Oktober, der regulären Oktober-Lesewurm-Sendung ab 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster. Und die letzten Töne kommen von der französischen Prog-Rock-Band Esthesis, die Ende Oktober ihr neues Album Out of Step vorlegt. Und wir hören daraus die Auskopplung The Frame. Tschüss!